Guten Morgen einmal. Wie ich gesagt habe, es ist für mich immer wieder mal ein Heimkommen. Ich bin als ganz junger Mann, für die es nicht kennen und vielleicht neu in dieser Gemeinde sind, ich bin vor extrem vielen Jahren, bin ich da gesehen und reingelaufen in die Gemeinde auf der Suche nach einer geistlichen Heimat und bin aufgenommen worden von den jungen Leuten. Die haben mich sofort akzeptiert, mitgenommen und das war der ausschlaggebende Punkt. Ich habe mich sofort die Heim gefühlt. Darum bin ich dann auch für ein paar Jahre in dieser Gemeinde gewesen. Und da sind wir alle noch sehr jung gewesen, auch der Cyril in der Jugendgruppe und ich. Nur zum, im Unterschied zu mir ist, hat er noch kein einziges graues Haar. Ich schon. Es sind noch andere da gewesen, aber wenn ich so zurückdenke, auch heute Morgen, ist das für mich so ein Fundament gewesen, ein ganz wichtiges Fundament, ein Bauteil für meinen weiteren Schritt eigentlich in das, was ich heute mache, im Engadin oben. In St. Moritz leite ich eine Gemeinde als Pastor, bin aber zu 100% unterwegs für AVC, das ist Aktion für verfolgte Christen. Weltweit, wir sind in 60 Nationen, wo wir mehr intensiv oder weniger intensiv unterwegs sind und zurzeit sehr intensiv dort, wo die Flüchtlingsströme durchkommen. Also, das heisst, an der Grenze von Afghanistan, Iran, über Türkei, in Griechenland, in Serbien, Mazedonien, einfach dort, wo die Tausende von Leuten durchkommen. Und von dem möchte ich auch heute Morgen das eine und das andere erzählen, was für Möglichkeiten eigentlich das es gibt. Ich will nicht gross darauf eingehen, ob es die richtigen oder die falschen Flüchtlinge sind, die kommen. Es gibt richtige, es gibt falsche, es gibt solche, die gerechtfertigt flüchten und Hilfe brauchen. Da gibt es auch solche, die pure Wirtschaftsflüchtlinge sind. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, kann man wieder darüber streiten. Und dann gibt es unter denen gibt's natürlich auch die Radikalen, die Islamisten, die den Flüchtlingsstrom nutzen, um da irgendwie zurück auf das Europa hineinzukommen und ihre Pläne schmieden. Aber ich will nicht heute Morgen über die grossen Schwierigkeiten reden, sondern über die Möglichkeiten, die sich ergeben. Ich habe es vielleicht vor eineinhalb Jahren, als ich letztes Mal da war, erwähnt, dass sich auf dieser Welt eigentlich in verschiedensten Nationen, gerade dort, wo grosse Not ist, auch grosse Möglichkeiten bieten. Der Geist Gottes ist in Bewegung und wir haben in gerade muslimischen Ländern haben wir Situationen, wo Menschen zum Glauben kommen, wo man sich vor Jahren gar nicht gedacht hat, dass das überhaupt möglich ist. Also angefangen in China, wenn ich es nicht schon mal gesagt habe, ist China, die Regierung in China macht sich grosse Sorgen, wenn das in diesem Tempo weitergeht mit Christen oder mit Menschen, mit Chinesen, die zu Jesus finden, dann haben sie in 12 bis 13 Jahren ein grosses Problem in ihren Augen, weil dann sagen sie, dann haben wir etwa 30% wiedergeborene Christen. Das heisst, auf 1,5 Milliarden Chinesen sind das 500 Millionen Chinesen, die Jesus nachfolgen. Das ist ein Drittel, das ist extrem viel. Wenn man gedenkt, dass die Witwe von Mao gesagt hat, wie stolz dass sie ist, dass die einzige Bibel, die man in China noch finden kann, die ist nur noch im Museum und sonst hat es keine Bibel mehr im Land, sonst hat man die Christen schon lange aus dem Land rausgeschossen. Und immer wenn es so ist, wenn Druck kommt, gehen Christen in Untergrund und dann kommt eine Ernsthaftigkeit und ein Glaube steht im Herzen auf, man macht sich heiß, man fährt auch von beten und das Gebet ist der Motor für die Erweckung, die in all diesen Ländern stattfindet. Also das Muster von Not, Verfolgung und Erweckung, das geht Hand in Hand. Wir haben in einem Untergrundtreffen wo verschiedene Leiter aus verschiedenen Nationen zusammenkommen und erzählen, was bei ihnen so passiert ist. Ein Junge Ägypter aus Kairo dort gesehen und hat gesagt, er hätte vor einigen Wochen einen Traum gehabt und in diesem Traum sei Jesus gekommen und hätte ihm gesagt, er soll an die Straße gehen und an der Tür von diesem Haus soll er klopfen. Und um herauszufinden, ob der Traum von ihm war oder von Jesus, muss man natürlich einen Schritt machen und schauen, man muss an die Straße, zu dieser Tür, man muss dort klopfen. Und zu seinem Erstaunen kommt ein Imam raus. Und dann hat er nicht gewusst, ob er jetzt richtig gehört hat oder nicht und nimmt seinen Mut zusammen und sagt, also er hätte einen Traum gehabt und Gott hätte ihm gesagt, er soll daher kommen und ihm von Gott erzählen. Und was relativ untypisch ist für einen Imam, das ist so der Pfarrer in der Kirche für uns, wäre das, was er in der Moschee ist, der hebt seine Arme in die Luft und sagt Halleluja. nimmt der junge Mann bei der Hand, führt ihn in die Stube hinein und in der Stube sitzen 15 andere Imamen in einem Kreis. Die sind durch Sat 7, das ist ein christliches Satellitenfernsehen, das in den muslimischen Raum immer beamt, sind die zum Glauben gekommen an Jesus. Die haben angefangen Bibel zu lesen, eine Bibel haben sie gehabt, haben nicht wirklich verstanden, was da drin steht und haben dann angefangen zu beten, Gott schickt uns einen vorbei, der uns erklärt, was in deinem Wort drin steht. Und dann haben sie gesagt, und jetzt sind 2,5 Wochen vorbeigegangen, seit wir am Beten sind und endlich bist du da. Und jetzt ist er wirklich da und hat geklopft. Und jetzt hat er von über Nacht hat er eine Kirche übernommen mit 15 Imamen, die sich wieder multiplizieren werden an ihren Orten. Es passiert auch immer wieder, dass Leute zum Glauben kommen, Imamen, und weiter die Botschaft von Jesus in der Moschee weitergehen, ohne zu sagen, dass es von Jesus ist. Sie predigen aus der Bibel, ohne zu sagen, dass es aus der Bibel ist. Und bei denen, die sie sehen, dass der Geist Gottes am Werk ist, mit denen gehen sie dann nachher ein Gespräch haben und führen sie dann eigentlich im Abteil hinter der Moschee, führen sie zu Jesus. Und das sind keine Einzelfälle. Das sind Sachen, die heutzutage passieren. Ich bin vor 4 Tagen in Griechenland gesehen. Wir haben das Flüchtlingszentrum in Griechenland selber, wo viele Leute kommen, seit 2,5 Jahren sind viele Leute zum Glauben kommen. Ich muss immer überlegen, was ich sagen darf, dass auf dem Internet nicht zu hohe Wellen schlägt. Aber was mich eigentlich beeindruckt hat, vor 4 Tagen habe ich 2 junge Iraner getroffen, die haben gesagt, sie sind auf dem Bau gewesen, der eine war ein Maurer, der andere war ein Schreiner. Und die Mutter ruft ihnen aufs Handy an und sagt, kommen die auch nicht heim. Die Polizei im Iran ist gekommen, sie haben herausgefunden, dass sie Christen sind und wollten euch abführen. Schaut einfach, dass sie verschwinden können, so rasch wie möglich. Die haben also alles liegen lassen auf dem Baum. Auf dem Bau sind mit dem, was sie hatten, ins Ausland geflüchtet und das war nichts gewesen. Sie sind dann über die Türkei sind auf eine griechische Insel gekommen, auf eine griechische Insel, wo Tausende von Flüchtlingen sich sammeln. Dort gibt es eigentlich nicht sehr viel, außer ein bisschen Wasser, aber das ist nur so eine Übergangsinsel, damit die Leute nachher aufs Festland kommen. Und sie sind also ohne Hab und ohne Gut, kommen sie auf dieser Flüchtlingsinsel an und in der Not, wenn sie mit einem anderen Iraner zu treten, fangen sie an zu beten und sagen, Gott, wir haben überhaupt nichts. Und wir sind da, wir müssen irgendwie Wenn wir weiterkommen, wir können nicht stranden auf dieser Insel. Am nächsten Tag kommt ein Muslim aus seinem Zelt raus und sagt, Gott hat in einer hörbaren Stimme die Nacht zu mir geredet und hat gesagt, die 3 jungen Männer, das sind meine Söhne, gib jedem von denen 50 Euro. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Dann haben sie gesagt, ja, also, wenn Jesus schon so zu dem redet, dann soll er doch auch gerade persönlich kennenlernen. Dann haben angefangen zu beten für den. Nach 4 Tagen kommt er wieder aus dem Zelt raus und sagt, jetzt ist mir Jesus begegnet und hat sein Leben Jesus gegeben. Und das ist eins von vielen, vielen Fällen. Dann kommen sie über die Insel zu uns in das Flüchtlingszentrum rein, werden dort eingekleidet, werden dort aufgefuttert. Am gleichen Abend gehen wir mit Essenskisten, mit Militärkisten aus der Schweiz, gehen wir in den Victoria Park auf Athen rein, wo Hunderte, aber Hunderte von Flüchtlingen sind. Dann gibt man Essen, wir geben 400, 450 Portionen Essen raus. Während man Portionen vom Essen rausgeht, kommen Muslime, die krank sind und sagen, wir sind krank, wir haben gehört, Christen, die beten für Kranke und Gott tut irgendwie durch sie etwas machen, gesund machen, heilen, wie auch immer. Und da haben wir die Frau mit dieser Not, und gesagt, wir haben jetzt keine Zeit für das, jetzt müssen wir am Essen rausgeben, dann sind sie wiedergekommen und gesagt, okay, gehen ihr zwei und beten halt für die. Sind sie gegangen, ist die Person berührt worden, geheilt worden, der Schmerz ist weg. Jemand hat das gesehen, ein junger Mann, ein Muslim kommt und sagt, mir hat die Hüfte ausgerenkt, ich kann nicht mehr richtig laufen und so. Dann ist er dort angestanden, hat man angefangen für den beten, Gott hat den berührt, hat den geheilt. Das ist dann so Sachen, die dann so Folgeerlebnisse sind, oder? Gott berührt den Leute. Was dann auch dazu gehört ist, dass es natürlich ein Streitgespräch gibt mit sehr radikalen Muslims, die dann aufstehen und das gar nicht gutierend. Aber das gehört dann voll dazu, das ist voll ein Programm, was Apostelgeschichte geht. Man geht Essen raus, man heilt die Kranken und dann gibt es ein Streitgespräch. Also gesteinigt sind wir nicht worden, aber wir sind dann rechtzeitig wieder zurück ins Zentrum. Das ist das, was so passiert. Ich denke, man muss einfach die Möglichkeiten nutzen, die da sind. Leute, die aus diesen Ländern kommen, zum Teil traumatisierte, richtige oder falsche Flüchtlinge. Viele von denen kommen auf Europa mit grosser Hoffnung, haben aber grosse Not. Die Hoffnung, die kehrt sich bald in Hoffnungslosigkeit. Und in der Hoffnungslosigkeit sind die Herzen offen. Und dort wollen wir ihnen Jesus nachbringen. Jesus ist der Einzige, der ihnen Hoffnung geben kann. Ich sage immer, auch diesen vielen, vielen Kurden, es sind aber zwischen 20 und 40 Millionen Kurden, die aufgrund von dem, was ihre Glaubensbrüder ihnen antun in Syrien, IS, das, was sie ihnen antun. Das sind sie in einer Glaubenskrise. Viele von diesen Kurden, Politiker, Volksvertreter, haben mir gesagt, wir sind drauf und dran, unsere Religion über Bord zu werfen und uns im Glauben neu auszurichten. Wir sind in einer völligen Identitätskrise. Und da drängt sich richtig gehend Jesus auf. Jesus ist wie Kurden, ist er heimatlos gewesen seit Geburt, oder? Er musste flüchten ins Ausland, hat keine eigene Heimat gehabt, er ist auf der Flucht gewesen, er ist bei einer Gefangennahme, ist er misshandelt worden, ist gefoltert worden, ist umgebracht worden, ist das, was mit vielen Kurden passiert. Und ich sage denen immer wieder, Jesus ist eure Identifikation. Person. Er ist euch vorausgegangen. Und es kommen doch relativ viele Kurden auch zum Glauben an Jesus. Wir haben das Werk, ich zeige euch nachher gerade den Film, wo wir angefangen haben, an der Nähe von der syrisch-türkischen Grenze. Wir sind dort her, wir haben gesehen, die grossen Flüchtlingsströme, wir haben Hilfe anbieten, das hat Vertrauen geschenkt. Der Stadtregierung von Suruç, das ist eine kurdische Stadtregierung auf türkischem Boden, wo sie gesehen haben, dass wir nicht nur Christen sind, die Haufen Worte machen, sondern auch solche, die können anpacken und helfen, Essen geben, Decken geben, Medizin geben, mit Ärzteteams reinkommen und ihnen dienen, haben sie gesagt, wissen Sie was, ihr könnt ein ganzes Flüchtlingscamp für euch haben, ihr könnt ihr betreuen. Dann hat man eins bekommen mit das fast 10'000 Personen, das sind etwa 6'000 Personen, während vielen Monaten dort gewesen. Und die hat man sich gekümmert mit einem grossen Zirkus Zelt aufgestellt. In diesem Zirkuszelt gibt es Versammlungen, Gottesdienste, Konzerte und da kommen auch jede Woche kommen Leute zum Glauben an Jesus. Nicht selten auch, weil Gott übernatürliche Wunder tut. Wir haben ein 15-jähriges Kind dort, ein Mädchen, das war taub gewesen. Und im Spiel, wir haben dann auch Teams aus der Schweiz, es gibt auch Möglichkeit, dass man aus der Schweiz dort runtergeht, geht dienen, geht helfen, man geht von Zelt zu Zelt, man muss extrem viel Tee trinken, denen zuhören, man kann ihnen das Evangelium erzählen, man kann mit den Kindern spielen und so im Spiel mit einem so einem Kind merken wir, das Kind ist ja taub. Dann fährt das Team, das dort war, einfach spontan an von beten für das Kind und Jesus tut die Ohren von dem Kind auf, es hört wieder, springt heim ins Zelt zur Mama, erzählt, Jesus hat mich geheilt. Das Erste, was passiert in der muslimischen Familie, es kriegt Haue. Und dann sagt sie, nein, Jesus hat mich geheilt, kriegt nochmal Haue. Und Gott aber dann weiter, lässt sich nicht abbringen, geht in andere Zelte erzählen, dass Jesus sie geheilt hat. Während in den nächsten zwei Wochen wird die Mutter krank und der junge Teenager sagt, ja, aber Jesus hat ja mich gesund gemacht, kann er auch dich gesund machen? Soll ich das Team rufen, dass ich für dich beten? Auf gar keinen Fall. Die Mutter wird kränker, wo die Ärzte die Hoffnung aufgeben, sagt sie, lenkt sie ein und sagt, okay, dann soll halt das Team kommen und beten. Das Team kommt, betet, Jesus berührt die Frau, sie wird sofort gesund, die ganze Familie bekehrt sie und jetzt ist die Familie, geht von Zelt zu Zelt unterwegs und erzählt, wie Jesus sie gesund gemacht hat. Mit einem 3-jährigen Bub, der war all gelähmt von Kopf abwärts, der hat den Kopf nicht können allein heben. Und da bringen sie das Kind und das Team in dem Camp in Suruç, betet für das Kind und Gott berührt es. Und jetzt kann es mit Krücken muss man sagen, kann der 3-Jährige jetzt allein laufen, aber kann sich heben, es ist wieder eine Spannung im Körper drin und die ganze Lahmheit ist weg. Und das sind so gewaltige Zeugnisse, wo die Muslime, die müssen sehen, unser Gott lebt, das ist nicht einfach unsichtbar und tut nichts, die müssen sehen, da ist ein Eingreifen vom Himmel und das wird der letzte Zweifel, wird das über Bord werfen. Und darum haben wir auch in den muslimischen Ländern zurzeit Tausende und Abertausende von Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen. Nicht immer ohne schwierige Herausforderungen, die es gibt. Also ich möchte einen Film zeigen über unsere Arbeit in der Türkei, wo unterdessen Auswirkungen hat auf Syrien. Die ersten Bilder sind, es ist nicht schlimmer, als was wir schon im Fernsehen gesehen haben, an der Tagesschau, aber es ist eine Realität. Dort, wo IS am Kämpfen ist, da geht es zum Teil sehr brutal zu und her, aber es gibt Möglichkeiten für uns Christen, die Liebe und die Güte von Gott zu zeigen. Okay, jetzt darfst du ihn zeigen.
In kurzer Zeit Kampf um die syrische Grenzstadt Kobane. In kurzer Zeit überrennt der IS weite Teile des Iraks und Syriens. Nichtmuslime und Andersdenkende werden zu Tausenden umgebracht, Dörfer und Städte terrorisiert. Es bleiben Unterwerfung und Versklavung, Flucht oder Tod. Der IS verfolgt die Vision eines grenzenlosen Kalifats. Die Tragödie spielt sich in der Region um den Euphrat ab. Nach biblischem Schöpfungsbericht liegt hier die Wiege der Menschheit. Rund 200.000 Flüchtlinge sind bisher über die Grenze in die Türkei geflüchtet und verdreifachen die Einwohnerzahl einer türkischen Kleinstadt und Umgebung. Manche Flüchtlinge hausen in improvisierten Zelten, eng zusammengepfercht, meist auf nacktem Kiesboden, bei Temperaturen bis unter dem Gefrierpunkt und häufigem Regen. Tausende teilen sich die wenigen Dusch- und WC-Kabinen. Die ausgedehnten Zeltlager sind kaum komfortabler. Die meisten Flüchtlinge sind alte Menschen, Frauen und Kinder.
Diese Barbaren sollen aus Kobane verschwinden. Wir wissen nicht, was tun. Es ist kalt, wir frieren und haben gar nichts mehr. Viele unserer Leute wurden getötet.
Holzunterlagen in den Zelten sind Luxus. Männer gibt es hier wenige. Entweder kämpfen sie gegen den IS oder sind umgekommen. Zwei Brüder und eine Cousine wurden getötet. Und viele mehr, die ich kannte. Ich war beim Studienabschluss, habe davon geträumt, zu heiraten, eine Familie zu gründen. Dann kam der Krieg. Manche Flüchtlingsfamilien finden Unterschlupf in Rohbauten und leerstehenden Gebäuden auf dem Land. Hier lebt eine achtköpfige Familie. Sie hatte einen guten Job, ein Geschäft, sie hatten ein Haus. Und alles ist zerstört. Alle acht schlafen hier. Sie haben keine Decken. Hier ist die Küche für die acht Personen. Es finden sich zigtausende Schicksale. Viele haben Familienangehörige verloren, alle ihr Haus, ihre Arbeit, ihre Heimat. Die Situation scheint hoffnungslos. Die Versorgung der Flüchtlinge geschieht fast ausschließlich durch ein kurdisches Komitee und das kurdische Stadtparlament. Ich heiße Mehmet Şakir und arbeite in der Stadtverwaltung. Aufgrund der barbarischen Angriffe in Kobane haben wir rund 200.000 Flüchtlinge hier. Es fehlt an allem. Besonders Kinder und schwangere Frauen leiden am Vitaminmangel und werden krank. Volontäre aus verschiedenen Ecken Europas leisten Hilfseinsätze. Zum Beispiel eine Kurdin aus der Schweiz.
Ich bin nicht nur hier, weil ich Kurdin bin. Ich würde auch anderswo helfen. Kommt, helft mit!
Und eine türkische Soziologiestudentin.
Ein mir besonders nahestehender Freund starb in Kobane an der Front. Und ich empfinde, dass die Leute dieser Stadt eine Art Erbschaft sind, die er mir hinterlassen hat.
Hilfe reicht bei weitem nicht. Die einzige Großküche der Stadt kann gerade mal 20.000 Personen versorgen. Mit Pasta und sonst fast nichts. Für das Team unseres Partners vor Ort beginnt ein neuer Tag im Aufbau des Flüchtlingsprojekts. AVC engagiert sich hier handfest und finanziell mit. Hektarweise sind bereits Zelte errichtet worden. Die AVC-Partnerorganisation hat von der Stadtregierung die Verantwortung für den Aufbau und die Versorgung für ein neues Camp mit einer Kapazität von 10.000 Flüchtlingen übernommen. Dafür fallen Kosten von gegen 120.000 Euro an. Der Spielplatz vertreibt die Langeweile der Kinder. Die Schule im Hintergrund vermittelt ihnen das ABC. Die Küche auf dem Camp ist inzwischen fertiggestellt und die Pfannen sind am Dampfen. Wir sind hier im Nahrungsmittellager der Stadt für 200.000 Flüchtlinge. Der Mangel an Nahrung ist das größte Problem. AVC hat den akuten Notstand durch eine 20-Tonnen-Lieferung entschärft. Die Kleidersammlung in Biel stößt auf großes Echo, besonders unter den kurdischen Einwanderern.
Es lebe Kobani!
Freie Fahrt für die Hilfstransporte gibt es allerdings erst nach Überwindung gewaltiger bürokratischer Hindernisse. AVC unterstützt Einsätze im medizinischen Bereich. Ein Mitarbeiter, der Arzt ist, leistet zusammen mit seiner Frau einen Hilfseinsatz. Weiteres medizinisches Personal wird gesucht. Das von AVC überführte Ambulanzfahrzeug dient jetzt als mobile Praxis. Mitten in der Verzweiflung keimt Hoffnung. Es ist leichter, Nahrung und Kleidung zu verteilen, als Hoffnung zu vermitteln, sagt Farsad von unserer Partnerorganisation 222 Ministries. Doch er wird von einer großen Vision geleitet.
What we hear on the media is about disasters.
In den Medien hören wir viel über Katastrophen und andere Probleme. Das ängstigt viele. Für mich zählen die großen Versprechen, die Gott gegeben hat. Vor 5 Jahren sagte mir Gott in einem Traum, ich solle für eine Welle von Flüchtlingen bereit sein. Gott zeigte mir Millionen von Menschen vom Mittleren Osten, die hier sein würden. Jeder sagte damals, du bist verrückt, das wird nie passieren. Aber jetzt geschieht es. Millionen von syrischen Kurden sind nun als Flüchtlinge in Shuruc und anderen Teilen der Türkei. Sie haben alle Hoffnung verloren, die Hoffnung in ihr Land, in materielle Dinge. Sie hatten Häuser, Geschäfte und alles ist verloren. Selbst die eigene Religion hat sie verraten. Die Religion, an die sie glaubten, will sie jetzt umbringen. Sie haben überhaupt keine Hoffnung mehr. Gott sagte, jetzt ist die Zeit, sie müssen Jesus Christus als einzigen Retter erkennen und sie müssen erkennen, wie sehr Gott, der Vater, sie liebt. Gott gab uns ein Zelt. Jetzt können wir 2000 Menschen auf einmal das Evangelium predigen. Wir sind in den vergangenen Monaten hier gewesen und noch nie von einem Kurden abgewiesen worden, dem wir von der Liebe Gottes erzählt haben. Ich möchte Teil des Teams von Jesus sein und, wenn er kommt, zu ihm sagen, hier bin ich, ich bereite deinen Weg vor. Ihr seid dazu da, das Kommen von Jesus vorzubereiten. Ich weiß, es können nicht alle hierher kommen, aber ihr könnt beten, finanziell mittragen und Einsätze machen. Diese Leute müssen die Hoffnung kennenlernen. Sie müssen den Vater kennenlernen. Die Wahrheit ist, der Vater liebt sie. Bereits sind einige Kurden getauft worden. Der Bürgermeister von Kobane sagt, seit 1920 gibt es keine Kirche mehr in der Stadt. Und seit 1920 ist der Segen weg. Ich gebe euch Land. Kommt, baut hier eine Kirche und eine christliche Schule. Seit Februar ist Kobane offiziell befreit. Doch die Stadt liegt in Trümmern, ist vermint und der IS liegt in nur wenigen Kilometern entfernten Dörfern auf der Lauer. Für die Flüchtlinge sind nach wie vor dringend auf Hilfe angewiesen.
Wir sind aus Kobane geflüchtet und haben nichts, kaum Essen, keine Hilfe, wenn wir krank sind. Wir haben nichts mehr, keine Kleider, keine Schuhe. Gott sei Dank unterstützen uns Obama und Europa.
Doch der UNO fehlt es an Geld. Wir rufen die Welt zur Hilfe auf. All diese Menschen warten auf Hilfe und Unterstützung.
Also die Aussage, Gott sei Dank unterstützen uns Obama und Europa, ist von der Kurdin gekommen, nicht von uns. Das nur klarzustellen. Ich glaube, wenn man sich in so grossen Nöten auf Menschen verlassen würde, dann kann es schlussendlich nur scheitern. Aber was wir versuchen in dieser ganzen Not, auch immer zu sagen, Herr, zeig du, was für Möglichkeiten ergänzen sich aus dieser Not aus? Was kann man machen? Und ich muss sagen, über Monate hat man ja gehört in den Medien, in der Zeitung, im Fernsehen, im Internet, wie Kobane beschossen wird, wie eben Hunderttausende von Flüchtlingen unterwegs sind. Und dann gehst du dort runter als relativ kleines Hilfswerk aus der Schweiz und denkst, du bist eins von vielen und du schaust umeinander, es ist kein Mensch umeinander. Einfach niemand da am Helfen. Die Stadt Suruç ist eine kleine Stadt von knapp 100'000 Einwohnern, bestehend aus Kurden, die auf dem türkischen Boden leben. Und das sind Leute, die haben Leute aufgenommen, die sind am Abend mit dem Jeep aufs Land rausgefahren, angeschaut, wo sind Familien mit kleinen Kindern, haben die genommen zu sich heim, in die Stube, haben ihnen ein Dach über dem Kopf gegeben, haben ihnen Decken gegeben und haben ihren Keller plündert, um denen zu essen zu geben. Und sonst ist niemand dort gewesen. Die einzigen Zelte, also Zelte, die dort sind, hat die UNHCR aufgestellt und sonst ist einfach kein Mensch rum gewesen, der denen würde helfen. Und dann kommst du, denkst, als kleines Hilfswerk kommst du dort her, da ist einfach niemand rum. Das hat man mit das Beste tun, mit sich angefangen zu investieren, hat gezeigt, dass man keinen Aufwand scheuen, um ihnen zu helfen. Und das hat das Herz so weit aufgetan, das hat so ein Vertrauen gebildet, dass uns die Leute in Kobane gesagt haben, also wo nur etwa 5-6 Kilometer über der türkischen Grenze auf der anderen Seite ist, man sieht es also von Augen aus, hat man angefangen, dort ihnen zu helfen. Und nach einiger Zeit kommt der Bürgermeister von Kobane und sagt, schau, ich gebe euch 3000 Quadratmeter Land, kommen doch einfach zurück, bauen eine Schule da, bauen eine christliche Schule, bauen eine Kirche da, kommen wieder Gottesdienste feiern. Wir haben den Segen von Gott, ist seit 1920 nicht mehr da, sogar der Fluss ist ausgetrocknet, seit 1920, kommen zurück und bringen den Segen von eurem Gott zurück. Das ist die Offenheit, die sich bietet, und es wäre ein Verbrechen, um nicht diesen Leuten helfen, um diesen Leuten nicht Jesus bringen, jetzt wo die Herzen suchend und offen sind. Und das ist das, was wir machen. Und die erste Kirche ist gestartet in Kobane und es kommen laufend neue Leute dazu, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Also danke für alle weiteren Gebete, die geschehen müssen. Es braucht enormen Schutz. Die IS hat immer wieder mal die Stadt angegriffen. Wir haben vor einiger Zeit ist ein Angriff passiert, habt ihr vielleicht mitgekriegt, wo IS zurück auf Kobane ist. Die haben sich als Kurden ausgegeben, die haben an der Tür geklopft und gesagt, wir sind da, um euch zu beschützen, machen auf. Und wo sie die Türen aufgetan haben, haben sie alle Leute umgelassen. Du hast ein riesen Blutbad hat stattgefunden. Vor allem unter Frauen und Kindern, weil die Männer sind irgendwo draußen am Kämpfen und versuchten, den IS zurückzudrängen. Während dieser Zeit haben wir etwa 120 junge Christen versteckt in einem Keller drinnen, nur beschützt mit zwei kurdischen Kämpfern mit ganz einfachen Waffen. Wir haben da wirklich tausende von Leuten in dem Bett gesehen und Gott sei Dank ist dann der IS-Mob wieder zurückgedrängt worden. Das ist eigentlich immer der Kampf zwischen Licht und Finsternis, der dort unten stattfindet. Und da merkst du einfach, ohne Gebet passiert dann einfach nichts. Aber mit viel Gebet tun sich gewaltige Türen auf und da musst du reingehen und musst den Leuten Hoffnung bringen, das Evangelium bringen, Essen bringen und der Herr tut dann seinen Rest dazu. So, die Gedanken, die ich gerne weitergeben möchte, ist unser Schritt in unsere Berufung. Das hat mich eigentlich inspiriert, weil ich einen jungen Familienvater getroffen habe in einem von diesen Flüchtlingscamps in einem Zelt. Der hat mir gesagt, weißt, ich bin vor etwa 5 Jahren hatte ich einen Traum gehabt. Da war ich Geschäftsmann in Kobane, auf syrischem Boden. Denen. Und ich habe in diesem Traum ist es so gewesen, dass ich im Haus von mir gewesen bin. Das Haus hat angefangen zu brennen. Ich bin flüchtend aus dem Haus, aus dem brennenden Haus raus, in den Fluss hineingelaufen. Und als ich im Fluss drin stehe, sehe ich, dass lauter wilde Tiere um mich herum sind und dann verwache ich. Und dann, als ich ihn getroffen habe, in diesem Campsite, und vor 3 Wochen hatte ich wieder den gleichen Traum gehabt. Nicht vor 3 Wochen, aber vor 2 Monaten hatte ich den gleichen Traum gehabt. Ich bin in dem brennenden Haus, ich renne aus dem brennenden Haus raus, in den Fluss hinein, umringt von diesen wilden Tieren. Und aus dem Dunkeln raus kommt ein helles Licht und aus dem hellen Licht steht Jesus raus, fährt davon mit mir an, redet und sagt, folg mir nach und du wirst im Schutz sein. Dann habe ich gesagt, okay, das ist Jesus gewesen, ich muss unbedingt das heilige Buch von dem Jesus finden. Niemand hat eins gehabt, so bin ich zur Bürgermeisterin gegangen und die hat von uns, von unserem Partner, gerade 2 Wochen vorher so eine Bibel geschenkt bekommen und händigt dem jungen Mann die Bibel aus, der liest die durch, der wird Christ und sagt, und ich will zurück auf Kobane, ich will der erste Pastor sein seit 1920 in Kobane. Und das ist so jemand, der im Schnellzugtempo in seine Berufung hineinkommt. Und so der Weg in unsere Berufung. Aus dem 2. Könige, Kapitel 2, lesen wir eine interessante Geschichte. Es ist die Geschichte von Elias und Elisa, wo es heisst, ab Vers 1, als aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa, bleib doch hier. Der Herr hat mich gen Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Also kamen sie hinab gen Bethel. Ab Vers 3. Da gingen die Prophetensöhne, die zu Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupte hinwegnehmen wird? Er aber sprach, ich weiß es auch, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich gen Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Also kamen sie gen Jericho. Da traten die Prophetensöhne, die zu Jericho waren, zu Elisa und sprachen, weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupte hinwegnehmen wird? Er aber sprach, ich weiß es auch, schweigt nur still. Ausrufezeichen. Und Elia sprach zu ihm, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, das gefällt mir, er aber sprach. Also nicht, wenn meine Kinder hängen, aber wenn der Elisa dort drinnen sagt, er aber sprach. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Sie gingen beide miteinander. Und das ist das, wo ich denke, der Elisa, der Prophet, der Sohn, zusammen mit diesen 50 anderen Propheten. Er sieht in dem Leben von dem Elia, da schlägt etwas, eine Leidenschaft, ein Feuer und eine Freude, weil der Elia ein Mann ist, der in seiner Berufung gelebt hat. Und so sagt der Elia, jawohl, ich gehe jetzt von Gilgal gehe ich weiter nach Bethel, aber du bleib da. Und dann hat er da so eine heilige Sturheit, hat der Elisa an den Tag gelegt. So ein, das ist so richtig ein heiliger Pitbull-Terrier gesehen, der hat dem Elia in der Wade gebissen und gesagt, und ich lasse dich nicht los, solange deine Seele lebt und solange meine lebt, ich lasse dich los, kannst machen, was willst, kannst mich versuchen abzuschütteln im Gilgal, im Bethel, in Jericho, im Jordan, ich lasse dich nicht los, bis ich habe, was du hast. Und ich glaube, das ist etwas, wo gut ist, wenn man sieht, jawohl, das sind Männer oder Frauen, die in ihrer Berufung leben und wo man kann sagen, ich will von denen lernen, ich will mit denen unterwegs sein, ich beiße mich an denen fest, bis ich habe, was sie haben, bis sie den Mantel mehr angelegt haben von ihrer Berufung und die Berufung, die Gott ihnen geschenkt hat, sich anfängt multiplizieren. Das ist das, was man in den muslimischen Ländern sieht. Im Iran, ich habe viele Jahre den Iran besucht. Du siehst Leute, die sind gerade mal ein halbes Jahr oder ein Jahr länger im Glauben als die 20, 30 jungen Schafe, die sie hin und nach in der Herde ziehen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Die haben keine schlauen Bücher, wo sie über jedes Thema 5 oder 10 Bücher lesen können, von dem und von dem und von dieser Meinung. Nein, die müssen auf die Knie. Die sind Stunden vorher auf den Knie und suchen nach, in der Bibel nach dem, was dem, was der Herr zu ihrer Situation sagt. Und dann nehmen sie es frisch aus der Quelle vom Herrn und gehen weiter, was sie gelernt haben. Das ist ganz effiziente Jüngerschaft. Und darum produziert man in diesen Ländern so viele Multiplikatoren, so viele, die wieder zu Jünger machen. Und darum kommen auch, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus, gerade auch in diesen muslimischen Nationen. Ich habe vor Jahren einen alten Texaner an der Expo 97 kennengelernt und hat erzählt, was er mit Gott erlebt. Und da habe ich gesagt, Jesus, was der hat, das will ich. Der ist schon... Der ist 1922 in Kansas City geboren und der ist im Zweiten Weltkrieg als Schiffspfarrer unterwegs gewesen, als Schiffschaplain. Die haben also Truppen von Amerika nach Europa geschickt. Auf dem Schiff haben zwischen 900 bis 1500 Soldaten Platz gehabt. Und gesagt, die haben nicht gewusst, ob sie jemals wieder lebend zurückkommen. Und da haben sich zum Teil 80, 90, 95% von den Soldaten bekehrt, während den 10 Tagen, wo sie unterwegs gewesen sind, von Amerika auf Europa. Und sind viele von denen nie mehr zurückgekehrt. Aber ihre Namen im Buch vom Leben nicht geschrieben, ewiges Leben beim Vater daheim. Und dann muss ich sagen, wow, was der hat, das will ich. Und ich glaube, was passiert, wenn man nicht das abholt, was Männer oder Frauen, die einen Weg im Glauben gegangen sind, die ihre Berufung leben, wenn man nicht sich an die anhängt, dann kann passieren, was Elisa, wo ja der Mantel vom Elia bekommen hat, wo aber der Mantel nicht weitergegeben hat von seiner Berufung, kann passieren, dass dem passiert, was eben da passiert ist im 2. Könige, Kapitel 13, ab Vers 20, da heißt es, und Elisa starb und ward begraben. Im folgenden Jahr fielen die Streifscharen der Moabiter ins Land. Und es begab sich, als man einen Mann begrub, sahen sie plötzlich die Streifschar kommen, die am Begräbnis teilgenommen haben. Da warfen sie den Mann, was man nicht macht um ein Begräbnis, da warfen sie den Mann in Elisas Grab. Und sobald der Mann die Gebeine Elisas berührte, war er lebendig, stand auf seine Füße und lebte vielleicht für kurze Zeit weiter, bis die Streifscharen von den Moabiten wieder da sind. Aber das haben wir gesagt, also wenn wir nicht weitergeben, was wir haben, dann gehen wir mit dem, was wir haben, ins Grab, was wir eigentlich hätten müssen weitergeben. Und so bin ich dankbar für den alten Mann, der schon fast 80 war, dass ich zweimal im Jahr bin ich auf Amerika übergegangen mit 4 A4 Seiten Fragen. Ich bin ja wirklich ein geistliches Greenhorn gewesen. Ich habe nicht gewusst, wie man Heiligen Geist schreibt, wie man Erweckung schreibt, noch nicht einmal verstanden, was das überhaupt bedeutet. Und dann mit diesen Fragen dort übergegangen und Antworten gekriegt und heim in die Schweiz und versucht, das umzusetzen. Und ich glaube, wenn ich so den Weg vom Elisa auf Elias Spuren nachverfolge, dann glaube ich, so das Muster, wo Gott mit uns geht, bis wir in unserer Berufung laufen, ist immer so etwas Ähnliches. Aus dieser Geschichte raus von Elia und Elisa, von Gilgal nach Bethel, nach Jericho, nach Jordan, sieht man, es fährt eigentlich als erste Säule fährt mal Beziehung zwischen Gott und uns Menschen an. Wenn das geregelt ist, dann geht es weiter und dann geht Gott in die Beziehung, wo wir in der Gemeinde miteinander leben und wie unsere Gemeinde aussehen soll. Und bevor wir dann an den Jordan kommen, wo unsere Berufung losbricht für die Welt mit Zeichen und mit Wunder, mit Übernatürlichem, was unbedingt dazu gehören muss, kommt immer noch ein Jericho dazwischen, wo der Teufel versucht, alles zu machen, um Hindernisse dir in den Weg zu legen, dass du eben nicht in deine Berufung kommst. Und so möchte ich mit euch mit Gilgal anfangen. Im Josua 5, wenn es nicht Zeit, um das alles anzuschauen, aber Josua 5 könnt ihr selber nachlesen. Der erste Ort, wo nach 40 Jahren Wüstenwanderung das Volk Israel mit Josua als der neue Leiter, wo Mose abgelöst hat, als neue Leiter ins Land von Milch und Honig, ins Land Kanaan, reinkommt. Der erste Befehl, wo Gott seinem Volk sagt, ist befohlene Ruhe. Gilgal, da sollen ihr euch niederlassen. Jedes Volk, jeder Stamm Israels holt einen Stein, macht einen Kreis und der Stein ist zum Gedenken, was ich Gott mit euch in den letzten 40 Jahren alles für Wunder und für Zeichen tun habe, wenn ich euch versorgt habe, wenn ich treu gewesen bin und wenn ich euch nicht im Stich gelassen habe. Also Gilgal ist der Ort vom Gedenken, ist der Ort vom Dankensägen, dort, wo sie die Steine aufgerichtet haben. Gilgal heisst nichts anderes als Steinhaufen. Und ich habe mir überlegt, ich wohne ja im Kanton von, nicht nur von den Steinböcken und von den Murmeln, aber auch von den vielen Bergen. Und ich habe mir überlegt, wenn ich für alles, was Gott schon in meinem Leben getan hat, einen Stein würde nehmen und in meinem Garten herpflanzen oder draufstellen, dann hätte der Berg da auf der anderen Seite vom Tal, der wäre um einiges kleiner und mein Garten um einige Steinhäufe grösser. Also gedenkend, was Gott euch immer Gutes getan hat. Sie kommen dorthin. Da sagt Gott, befohlene Ruhe ist das Erste. Er sagt im Hebräer, Kapitel 4, Vers 11, da steht, setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht zu Fall kommen. Ich meine, auch ich arbeite zu 100% für das Missionswerk und ich muss ständig aufpassen, dass ich nicht nur für Jesus, aber mit Jesus arbeite. Das heisst, mein Sabbat ist das, was am meisten umkämpft ist in meinem Leben. Ich sehe Zeichen und Wunder. Ich habe gesehen, wie Tote zurück ins Leben kommen. Ich habe gesehen, wie Taube können. Ich habe gesehen, wie Blinde sind. Ich habe gesehen, wie Lahme laufen und ihre Krücken unter die Arme nehmen. Das gehört zum Grundprogramm von jedem Christ. Das ist das erste Mal, wenn du das siehst, ist das fantastisch. Aber das gehört einfach dazu. Aber das, was am meisten bekämpft und umkämpft ist, ist nicht, dass man nicht mehr würde sehen, wie Gott übernatürlich wirkt, sondern das meiste umkämpfteste ist, immer wieder in seine Ruhe hineinkommen, in seine Sabbatruhe, dem Vater auf den Schoß sitzen, Sprüche 3, das gefällt mir, was heisst von Jesus, er ist die Weisheit gewesen und er ist am Vater auf dem Schoß gesessen, spielend vor ihm alle Zeit und der Vater hatte seine Wonne an mir. Wenn Jesus sich dürfen erlauben, einfach am Daddy auf den Schoß zu sitzen und beim Vater zu sein, spielend vor ihm alle Zeit, er hat nicht einmal die Bibel gelesen, hat nicht einmal eine geistliche Übung gemacht, spielend vor ihm alle Zeit und der Daddy sagt, das ist mein Wonneproppen. Ich habe Wonne an dir, ich habe Freude an dir. Dann müssen wir immer wieder zu dem Vater kommen und auf der Schoß sitzen und die Gemeinschaft pflegen. Jesaja 56 könnt ihr selber nachlesen, was für ein Segen in der Ruhe ist, wenn wir die Ruhe suchen und die Ruhe pflegen mit Gott. Und was für Schwierigkeiten das entstehen, wenn wir die Sabbatruhe, wenn wir die Ruhe mit Gott eben nicht mehr suchen. Wo dann die Leute so langsam ruhig geworden sind, nach 40 Jahren Wüstenwanderung, in Gilgal angekommen sind, Dann sagt der Herr, der zweite Schritt nach der Ruhe ist Beschnittung. Josua 5,8. Als nun das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie heil wurden. All die Männer, die unter 40 sind, die in der Wüste nicht beschnitten worden sind, mussten in Gilgal beschnitten werden. Und sie mussten dort sein, bis sie gesund worden sind, bis sie heil worden sind. Und wenn wir, also unsere Kirche im Engadin, die ist ja bei uns in der Stube entstanden. Ich habe alles versucht, ein evangelistisches Mittel auszuschöpfen, hat alles eigentlich nicht funktioniert. Bis ich am Vater auf der Schoß gesessen bin, während 4 Monaten, habe ich jeden Tag Jesus 1, 2, 3 Stunden gesucht. Und nach 4 Monaten hat er angefangen zu reden und gesagt, schau, das ist die Strategie und das ist die Taktik, wie du das Volk in deinem Tal, in deiner Region für mich gewinnen kannst. Etwas total Einfaches. Ich habe es angewendet und zu meinem Erstaunen sind effektiv Leute zum Glauben gekommen. Die Stube hat sich gefüllt. Von 5 auf 10, auf 12, auf 20, auf 26. Wir haben keinen Platz mehr in der Stube. Wir haben gesagt, jetzt müssen wir halt eine Kirche bauen. Dann haben wir die Kirche gebaut. Aber sie wären nicht entstanden, wenn wir vorher nicht in die Ruhe gegangen wären, nicht vorher vom Herz von Jesus gehört hätten, das ist mein Wille für diesen Ort. Es mag für den Prediger ganz anders sein, aber wir müssen den Wille und Strategie von Jesus frisch vom Heiligen Geist hören, wie wir die Leute hier erreichen können für ihn. Nachdem sie dann beschnitten worden sind, haben sie müssen warten, bis sie heil worden sind. Und das ist das, was mir auffällt, wenn ich mit Christen unterwegs bin, so Männer zwischen 40 und 50, wo sie zum Glauben gekommen sind, ihre Leben mit Jesus nicht in Ordnung gebracht haben, ihren Rucksack nicht abgezogen haben, nicht heil worden sind von Belastungen, nicht frei worden sind, nicht heil worden sind in ihrem Herzen, das sind tickende Zeitbomben. Irgendwann entgleisen sie und dann sucht man mit 45, fährt man plötzlich der Midlife Chrysler und sucht sich eine jüngere Frau und dann fragen sich alle Christen, wieso passiert das? Ich glaube, der Grund ist, weil keine saubere Behandlung von ganz am Anfang passiert ist, dass man mit den Leuten, mit jeder Person, die bei uns zum Glauben kommt, gehe ich 2. Mose Kapitel 20 durch, alle 10 Gebote. Und dann werden sie durchleuchtet, haben sie die Möglichkeit, Buße zu tun, die Sachen ins Kreuz zu bringen. Und wenn sie dann das gemacht haben, das ist eine Aufrichtigkeit, dann taufen wir sie erst. Dann wird erst unter das Wasser tun und dann sieht man nachher sowieso, was lebt und noch ob er drauf schwimmen ist. Aber das ist so ganz wichtig, oder? Wenn man das nicht macht, dann wie sollen die es wissen, oder? Wir haben die Verantwortung, wir schon länger im Glauben sind mit Jesus. Nachdem sie beschnitten worden sind, dann geht Gott in Gilgal mit seinem Volk einen weiteren Weg. Er lehrt sie das Passafest, Abendmahlsfeier. Ich glaube, das ist dort, wo Gott sagt, weißt du, wenn ich dein Herz einmal angefangen habe, heil machen und gesund machen, dann können wir miteinander auf einer ganz anderen Ebene auch von Beziehungspflege machen. Da heißt es in Röm, in Offenbarung Kapitel 3, Vers 20, merkst du nicht, wir brauchen ja den Vers immer wieder, um die Jesus noch nicht kennen, zu Jesus führen. Aber ich glaube, es ist mehr. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Mach das so viel, wie du kannst. Das musst du nicht am Sonntag erst warten. Das kannst du mit deiner Frau zu Hause, mit deiner Familie, kannst du Abendmahl feiern und mit Jesus Gemeinschaft haben. Wo sie das tun haben, wo sie gelernt haben, einmal zur Ruhe zu kommen, wo sie gelernt haben, sich beschneiden zu lassen, ihre Leben in Ordnung zu bringen, wo sie gelernt haben, Abendmahl feiern, Beziehungspflege mit Gott zu machen, ist etwas Interessantes passiert und das möchte ich euch vorlesen. Es steht im Josua Kapitel 5, Vers 13. Und dass ich hoffe, eigentlich, dass das, was am Josua da passiert ist, jedem von uns einmal passieren darf. Josua Kapitel 5, Vers 13, da steht, es begab sich aber, nachdem er all seine Hausaufgaben gemacht hat, der Josua mit seinem Volk, es begab sich aber, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen erhob und sich umsah und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein bloßes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, hey, gehörst du zu uns oder bist du unser Feind? Hat er noch gar nicht gemerkt, wer ihm gegenübersteht. Er ist einfach mal rausgegangen vor das Feld und vor sein Lager und sieht einen mit einem Schwert, zückt in seiner Hand, sagt, für uns oder gegen uns. Und dann geht er ein bisschen näher her und dann sagt sie es gegenüber. Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst des Herrn, des Heeres, das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knechte? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heilig. Und Josua tat es so. Das war eine Begegnung mit Jesus Christus, bevor Jesus geboren worden ist durch Jungfrau Maria auf dieser Erde, bevor Jesus Fleisch worden ist. Die Bibel sagt, oder die Theologie sagt, es ist eine Christophanie, eine Christuserscheinung, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Also, und ich muss sagen, das ist eigentlich das, was das Beste, was uns passieren kann. Wenn wir die Ruhe zu Gott suchen, wenn wir uns beschneiden lassen in unserem Herz, wenn wir pflegend Abendmahl feiern mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott suchen, dann kann es wirklich passieren, dass es nicht nur den Muslimen passiert, sondern auch uns im Westen, dass wir anfangen, Begegnungen mit Jesus haben. Ich habe es einem Freund von mir gesagt, lass uns beten, dass bei uns hier oben hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, dass dort Jesus diesen hartgesottenen Bündner darf begegnen. Also wenn es dann bei uns passiert, dann darf es dann überall anders möglich. Ich meine, wenn Jesus kann Muslimen begegnen, und wir haben betet und wir haben geglaubt, in den nächsten zweieinhalb Wochen haben drei Personen eine Begegnung mit Jesus gehabt. Die sind jetzt zum Teil bei uns in der Gemeinde. Also ist auch bei uns möglich. Unter 10 Muslimen hast du vielleicht 3 oder 4, die durch einen Traum zu Jesus finden. Die gehen am Abend als Muslimen ins Bett und stehen am Morgen mit Jesus auf. Das ist interessant, oder? Und Jesus schaut ihnen in die Augen und sagt, folge mir nach. Und dann stehen sie mal auf und sagen, der weiße Mann ist mir begegnet. Ich weiß auch nicht, wo noch folgen, aber irgend im Verlauf der Zeit gibt ihnen irgendjemand der Bibel oder laden sie ein in einen Hauskreis, in einen Untergrundkirche und schon sind sie Teil von dieser neuen Familie. Und das darf auch uns begegnen. Also eine Begegnung mit Jesus, das wiegt 1000 Predigten auf, ich garantiere es. Ich wünsche es jedem. Also, Gilgal muss das Fundament von jedem Gläubigen sein. Und jetzt muss ich pressieren. Bethel, der zweite Station. Bethel heißt Haus Gottes. Das ist der Ort in 1. Mose 28, wo Jakob träumt hat. Der Himmel geht auf, da ist ein Stege, Engel gehen auf und ab und auf und ab und auf und ab. Und oben drauf ist noch der Herr und fährt aber über das Leben von Jakob. Fährt er auch von Prophezeien über seinem Leben und sagt, gesegnet wirst du Jakob sein und deine Nachkommen und Nachkommen von deinen Nachkommen. Und in der Gemeinde, glaube ich, Gemeinde ist so ein Ort, so ein geschützter Ort, wo das übernatürliche Reden von Gott soll auch gepflegt werden, soll angewendet werden, wo Eindrücke, die von Jesus kommen, kann man weitergeben, zur Prüfung, was gut ist, das behalten, und den Rest schmeißt es über Bord. Aber pflegt's. Ich glaube auch, Gemeinde ist ein Ort, wo für Jesus extrem wichtig ist. Ich sage das auch, eine Zeit, wo 20%, 30%, 40% von den Christen in keiner Gemeinde mehr sind, oder? Wo sich Fritz, Franz und Hans irgend so am Mittwochnachmittag in einer Beiz treffen und sagen, das ist meine Kirche, weißt du, da treffe ich mich mit denen, da können wir austauschen miteinander und reden miteinander und ab und zu reden wir auch über die Bibel und über Gott reden. Das ist kein Ersatz für Kirche, das ist der Anfang von der Irrlehre, nichts anderes. Die Kirche Jesu ist ein Treibhaus, wo Menschen dürfen zugerüstet werden und wachsen, in ihre Berufung hineinkommen und können weitergeben, ihre Mäntel, die sie bekommen haben, damit andere in die nachfolgende Berufung von Jesus hineinwachsen. Das heisst in Epheser Kapitel 5, Vers 31, dass Gemeinde ist ein Geheimnis von Gott berufen, ein Geheimnis, fast wie Beziehung zwischen Ehefrau und Ehemann. Das heißt in Vers 32, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist, wo der Paulus sagt, weißt du, das ist wie Mann und Frau. Die sind so verschieden. Und trotzdem sind sie zusammengekommen und sind eins geworden. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, das man darf pflegen in der Gemeinde. Und wenn es für Jesus so wichtig ist, dann soll es für jeden anderen Christ eben auch wichtig sein. 1. Petrus 2,5 heißt, so lasst in der Gemeinde drin, und darum ist die Gemeinde da, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Ich meine, wenn wir wirklich lebendige Bausteine sind und nicht halber gestorbene oder ganz gestorbene Bausteine, aber lebendige Bausteine, wo Jesus lieben in einer Leidenschaft mit einem Feuer vom Heiligen Geist, wenn uns drin brennt, dann heißt, so lasst euch auch als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Geistliche Opfer ist nichts anderes als Werke, die Gott ehren. Die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und dann heißt es in Epheser 2,21, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Auf Deutsch erklärt heißt das nicht anders als, wenn wir miteinander zusammenkommen, in Johannes 17 heißt in einer Qualität, wie Jesus mit dem Vater eins gewesen ist, wir sind lebendige Bausteine, wir tun einander ehren, achten, lieben, einander dienen, dann fügt Gott uns in der Gemeinde, in einem physischen Gebäude, als lebendige geistliche Bausteine zusammen und bildet einen geistlichen Tempel und dann verheißt er noch in dem geistlichen Tempel von der Einheit von der lebendigen Gläubigen, vor der Heilige Geist an zu wirken. Und dann kann es passieren, dass im Lobpreis Menschen geheilt werden, nur weil die Gegenwart von Gott da ist und weil eine Einheit gebildet worden ist in der Gemeinde. Ich kann euch sagen, ich habe das ein paar Mal gesehen im Ausland. Es ist also fantastische Gottesdienste. Wenn du einfach als Prediger mal auf die Seite stehst und dem Herrn Platz machst, dass er kann anfangen wirken. Das sind einzigartige, schöne Gottesdienste. Im 2. Chronik, Kapitel 5, ist das passiert, wo bei der Einweihung vom Tempel von Salomo, wo Priester mit der Bundeslade kommen und die Gegenwart Gottes reinbringen. Und heisst, 120 Leviten sind da gewesen mit den Trompeten und haben wie eine Stimme in einer einmütigen Einheit haben sie Gott angebetet. Und dann heisst, und da kam der Geist Gottes wie eine Wolke in den Tempel. Und die Wolke Gottes erfüllte mit Herrlichkeit den ganzen Tempel und niemand konnte mehr seinen Dienst tun. Die haben einfach auf die Seite stehen und sagen, Herr, mach doch du. Mal in den Untergrundkirche, etwa 60 Leute in eine Stube reingestopft. Ich meine, die sind etwa 3 Wochen im Iran, in Teheran. Die sind 3 Wochen im Glauben gesehen. Und die haben einfach Angst gehabt, weil die iranische Regierung tut ab und zu so falsche Prediger in die Untergrundkirche reinschleusen. Die haben geschaut im Fernsehen, wie man predigt. Und die predigen zum Teil besser als viele Prediger. Und das sind sie gesehen. Und wenn sie alle nehmen haben von denen, dann führen sie ab ins Gefängnis. Oder das passiert. Und die haben meine kennt, der Übersetzer nicht kennt und denkt, das ist so eine aufgesetzte falsche Sache. Da war so eine Angst da gewesen. Und dann sagt mir Jesus, hör auf predigen, das bringt nichts. Ich will jetzt die Kranken gesund machen. Da bin ich auf die Seite gestanden und gesagt, Jesus, mach. Und dann ist der Heilige Geist gekommen und angefangen, Leute gesund machen. Da. Das sind Gottesdienste. Nach denen sehne ich mich auch bei uns in der Schweiz. Es ist sowieso eine Herausforderung, in der Schweiz oder unter Christen eins zu sein. Oder? Ich erinnere mich, ich bin vor 2 Jahren aus dem Kosovo heimgekommen, gelandet in der Schweiz, alles wieder viel kleiner, oder? Die Autobahn sofort wieder verstopft. Und da bin ich da und überhole einen VW-Bus, also ein extremes Teil, also ein Tunes-Teil mit Spoiler und beklebt und abgesetzt und verbreitert und aufgeklüpft. Und hinten dran auf der Rückscheibe steht, das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren. Und dann denke ich, ja, das ist auch so eine Lebensanschauung, oder? Dann fahre ich etwa 70 Meter weiter vor und das ist genau so ein klitzekleines, giftgrünes, hässliches Auto. Ist genau auf der gleichen Spur, einfach ein paar Autos vor dem. Und auf der Rückscheibe von dieser Person steht, grösser ist doof, Ausrufezeichen. Und dann denke ich, die sind so kreuzverschieden, die würden nicht einmal miteinander einen Kaffee trinken. Oder? Die kannst du nicht an einen Tisch bringen. Aber genau das mutet Gott uns zu. Er sagt, ihr seid alle so kreuzverschieden. Im Natürlichen hätten wir euch gar nicht einmal gesucht. Aber sind zufälligerweise oder nicht zufälligerweise, sind wir miteinander in der gleichen Gemeinde. Aber wenn ihr es schaffend in einer Einheit mit Jesus unterwegs seid, wo der andere höher achtet als sich selber, wo man einander dient in Liebe, wo deine Sorge zu meiner Sorge wird und deine Not zu meiner Not und deine Freude zu meiner Freude, wenn sich jemand in deiner Familie bekehrt, dann habe ich ein Fest mit dir die ganze Nacht durch, bis nichts mehr im Kühlschrank ist. Das gehört dazu, miteinander Leben teilen. Und wenn wir das schaffen, dann kommt der Geist Gottes und wirkt in einer übernatürlichen Art und Weise, wo die Welt unbedingt sehen muss, dass unser Gott lebt, ob schon er unsichtbar ist. Vater, mach sie eins und die Welt wird erkennen, du hast den Sohn gesandt. Das heißt auch in Sprüche 27, 17, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Ist doch schön, oder? Hast du mal Danke gesagt für den Schleifstein, den der Gott über den Weg geschickt hat? Jesus, wenn ich nicht wüsste, du hast ihn geschickt, um meinen Charakter zu Weg zu schleifen, ich würde ihn auf den Mond schiessen. Und wie gesagt, bevor wir zum Jordan kommen, wo wir in unsere Berufung hineintrampen, wo der Himmel sich auftut, wo der Vater sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dort, wo Jesus im Wasser getauft worden ist, nachher im Heiligen Geist getauft worden, ausgerüstet worden mit übernatürlicher Kraft, nachher geht es ab 40 Tage in die Wüste und dann fährt ein gewaltiger Dienst an, der die ganze Welt verändert hat. Bevor das passiert, bevor Gott dich auf die Welt loslässt, werden wir nochmal geprüft auf Herz und Nieren und dann kommt Jericho. Und Jericho kommt immer, mehrfach in unserem Leben. Jericho war eine Stadt, die war 22 Kilometer südöstlich von Bethel. Und die Stadt die hatte eine äußere Mauer von 1,80 Meter Breite, die hatte einen Hohlraum und es kam eine innere Mauer von 3,20 Meter Breite. Dort hatten sie ihre Häuser drauf oben, aber gleichzeitig auch so Holzstecken, Holzspiess und ein Delinquent, der in Jericho, in dieser grausamen Stadt, ein Delinquent, der das Gesetz übertreten hat oder nicht übertreten hat, Das war wahrscheinlich auch Gesetzgebung sehr willkürlich dort gewesen. Der ist umgebracht worden, enthauptet worden zur Abschreckung. Man soll es dem nicht gleich machen. Hat man den Kopf von diesen Leuten genommen und hat sie auf die Holzspießen aufgesteckt. Und die sind rund um die Stadtmauer sind die gestanden. Und jetzt sagt Gott, genau zu denen sollen wir gehen. Genau das grausame Zeug will ich, dass die Mauern in sich zerfallen und sie die Stadt einnehmen und bodigen. Und so gerne als Christen würden wir das Nöte und die Sorgen gerne einen grossen, weiten Bogen rundherum machen. Aber so häufig sagt eben Jesus, nein, ich will nicht, dass er wegschaut. Ich will, dass er in die Flüchtlingsprobleme heranschaut. Ich will, dass er das attackiert. Ich will, dass er frische Insight, frische Weisheit vom Himmel überkommt, wie er das Problem angehen soll. Und dann kann es sein, dass es sehr kurios daherkommt und läuft zuerst mal 6 Tage um eine Stadt herum und am 7. Tag 7-mal und dann macht noch ein bisschen Lobpreis und dann schaut, was passiert. Macht vielmals nicht Sinn, oder? Aber gehorsam ist gut. Wenn wir gehorsam sind, wenn wir sehen, wie Gott sich verherrlicht. Ich weiss, der Mann, der für uns in Kobane und in Suruc die ganze Arbeit aufgeleistet hat, du musst dir vorstellen, Kobane heisst das Auge des Islam. Das Auge des Islam, oder dort, wo der Islam heranschaut. Vielleicht ist das der Grund, wieso die Stadt so umkämpft ist. In dieser Stadt, wo der Bürgermeister sagt, seit 1920 kein Segen mehr da, weil wir Christen aus dem Land rausgeschossen haben, kommen doch bitte zurück und bringen Hilfe, bringen uns auch Essen, bringen Evangelium oder Brot in allen Formen. Dann haben wir gesagt, okay, wir bringen Brot in physischer Form, aber auch in geistlicher Form. Jetzt haben wir für 60'000 Euro haben wir eine Bäckerei dort eingerichtet, die läuft seit etwa 2 Wochen oder 10 Tagen. Die produziert jeden Tag 20 Tonnen Brot. Das wird abgepackt in Papier. Auf dem Papier steht Brot des Lebens. Und dann hat es einen QR-Code drauf. Und die haben auch nochmal Nattels zu tun, kein Festnetz. Dann nehmen sie ihr Nattel und scannen den QR-Code und dann haben sie sofort eine Online-Bibel auf dem Handy. Und können sie in dem Moment auf die Bibel lesen. Du musst Land einnehmen, wo du kannst Land einnehmen. Das Kobane hat für uns ausgesehen wie ein grosses Jericho. Einfach die Grauensgeschichte gehört von der IS, was sie dort alles angestellt haben. Aber anstatt dass man einen grossen Bogen um Kobane herum gemacht hat, haben wir gesagt, nein, wir gehen direkt ins Herz hinein, den Menschen Hoffnung bringen. Und heute sind wir dort und die haben uns mit offenen Armen aufgenommen. Schon bald wird es eine Schule geben, schon bald wird es eine Kirche dort geben, schon bald wird es ein Center dort geben, eine Klinik wird es dort geben und unter anderem gibt es eben eine Bäckerei dort. Der Mann, der das Ganze aufgebaut hat, der war auf dem Weg an das erste Flüchtlingscamp auf Suruc. Dann hat er gesagt, ich bin da, ich habe Geld, ich habe Essen, ich habe Medizin. Dann haben sie gesagt, verschwinde mir, wenn ich da nicht. Der ist ein bisschen angesäuert, ist richtig Erbil gefahren. Auf dem Weg nach Erbil sagt der Herr, umkehren zurück auf Suruc. Geht zurück auf Suruc, das Mal geht er nicht anklopfen an der Hintertür, sondern geht direkt zu der Bürgermeisterin und sagt, Frau Bürgermeisterin, ich bin ein ehemaliger Imam aus dem Iran. Ich bin Hauptmann in der iranischen Armee und ich bin der Enkel von einem Ayatollah. Ich bin so und so zu Jesus gekommen, zum Glauben gekommen und ich bin da, um diesen Menschen Hoffnung zu geben. Es kann niemand ihnen Hoffnung geben als Jesus Christus allein. Dann hat die Frau gesagt, die Bürgermeisterin gesagt, okay, wenn ihr ihnen Essen geben und Medizin geben, könnt ihr ihnen auch Jesus geben. Dann ist es okay. Und jetzt haben wir dort einen freien Zugang und können von Zelt zu Zelt gehen und ihnen von Jesus erzählen. Also ich weiß nicht, wo diese Jericho ist, ich weiß nicht, wo deine Herausforderung ist, aber vertraue, dass Gott dir wird die Weisheit geben, wie du das Jericho attackieren sollst. Und wenn du das Jericho bodigt hast, dann führt dich Gott im direkten Weg in den Jordan und dann fährt eben die Berufung an, die zur Verherrlichung von unserem Gott dient. Vater im Himmel, wenn du unsere Augen schliessen. Und Vater im Himmel, ich danke dir für die gewaltigen Möglichkeiten, die sich ergeben, auch durch die riesige Not, die entstanden ist auf dieser Welt. Gerade mit all diesen Millionen von Flüchtlingen. Und Vater, ich bin überzeugt, egal wie alt jemand ist, egal wie jung jemand ist, ob er Mann oder Frau ist, Jesus, ich glaube und ich weiß, du hast einen Traum auf deinem Herzen für jedes einzelne Gotteskind, das da ist. Für jede einzelne Person hast du einen Plan, du hast eine Berufung für das Leben. Und Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, dass du einen Hunger und einen Durst wächst in unseren Herzen drin, dass wir uns auf die Suche machen nach unserer Berufung, wie du uns gebrauchen willst, mit was für Talent, das du uns ausgestattet hast, dass wir dich einsetzen für das Reich Gottes. Und dass wir nicht aufhören glauben und beten und suchen und uns bewegen, bis wir anfangen, die ersten Schritte in dieser Berufung zu machen. Und Vater, vielleicht ist eben genau das Jericho etwas, das uns will vom Jordan fernhalten. Und Herr, ich bitte dich, wenn es Leute da hat, die irgendwas wie resigniert haben. Wenn Jericho Resignation heisst. Ich habe schon seit so vielen Jahren betet und Gott tut so wenig und ich habe noch nie ein Wunder gesehen. Herr, dass ich das Jericho dir hergeben könnte und dass ich im Glauben noch mal aufstehen und um das Jericho herumlaufen, bis das Jericho in sich zerfällt. Herr, vielleicht ist es jemand, der enttäuscht ist oder verletzt ist von Christen und irgendwie sich nicht mehr bewegen will und in dieser Verletzung stehen geblieben ist, Herr, dass sie mit diesen Enttäuschungen und Verletzungen zu dir kommen können, Jesus Christus, und sagen, ich bringe dir das zurück und ich lasse mich von Verletzungen und Enttäuschungen von anderen Menschen nicht mehr zurückhalten, an den Jordan zu treten. Herr, oder vielleicht ist es Kleinglaube, oder vielleicht ist es Bequemlichkeit, oder vielleicht ist es zu viel Arbeit oder keine Zeit, weil nach 3 Stunden iPad, iPhone, irgendetwas, man eben keine Zeit mehr hat, Jesus. Herr, hilf uns, Jesus, dass wir dich wieder suchen. Herr, dass wir dir auf der Schoß sitzen, dass wir unser Gilgal pflegen, Herr, dass wir in diesem Gilgal zu lebendigen Bausteinen werden, die in der Gemeinde gebraucht werden können. Und Herr, wenn wir in der Gemeinde sind, als Einheit aufstehen, dass wir alle Jericho-Muren niederrupfen und als Gemeinde für die Region in unsere Berufung hineinstehen und dich gross machen. Herr, ich danke dir für das, was du tust auf dieser Welt. Da ist die Schweiz nicht davon ausgenommen. Wir loben dich und wir preisen dich und wir danken dir. Du bist der Gott der Wunder, du bist gestern gewesen, du bist heute und du bist morgen und du bist in alle Ewigkeit, Jesus. Amen und Amen und Amen. Amen. Es gibt dir noch 1000 Geschichten zu erzählen, aber ich glaube, es ist okay, wenn ich nach 10 Minuten überziehe, doch langsam aufhöre und dir, Jörg, wieder das Wort übergebe. Vielen Dank fürs geduldige Zuhören. Da draussen hat es Reports. Das sind alle 2 Monate kommt so ein Heftchen raus. Nehmt doch das mit. Lesen das. Lasst euch inspirieren von diesen Geschichten. Vielen Dank, das will ich zum Schluss nicht vergessen, vielen Dank, dass ihr als Gemeinde immer wieder auch für mich, für uns als AVC und für unsere Gemeinde im Engadin betet. Ich schätze das sehr, sehr, sehr fest. Danke Heidi und Heiri, dass ihr das koordinierend und organisiert. Und aufgrund von dem haben wir wirklich schon einiges an Gebetserhörungen dürfen erleben. Wir haben seit ein paar wenigen Wochen haben wir ein eigenes Lokal und seit das eigene Lokal dort ist, kommen neue Leute dazu, sind Leute zum Glauben gekommen. Wir haben sogar ein paar Krankenheilungen dürfen erleben von Menschen, die Jesus nicht kennen, einfach in die Gemeinde reinlaufen und wir beten und nach dem Gottesdienst immer beim Kreuz vorne Gebet für Krankenheilungen an. Wir erleben fast jeden Sonntag Gottesdienst, dass Leute geheilt werden, berührt werden und nicht selten Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Also Gott ist gross und danke vielmals für eure Gebet und gönnt im Glauben mit der Hoffnung, mit riesiger Erwartungshaltung weiter. Gott hat da Pläne mit euch, er hat Träume und die müssen umgesetzt werden. Amen.